Solidarität als Staatsaufgabe, wenn Haltung die Demokratie zerstört. Nicht nur das Wir kann man als Problemwort unserer Tage definieren. Es gibt viele Begriffe, die für die angeblich gute Sache missbraucht und faktisch entwertet werden. Haltung oder Solidarität gehören zu dieser Sorte. Auch hier hat die Corona-Zeit zu einer Verdichtung des argumentativen Wahnsinns geführt. Ein Beispiel: Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, Professor Lars Brocker, schrieb am 21. April 2022 einen Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine mit dem Titel »Solidarität als Staatsaufgabe«. Rund zwei Wochen nach der finalen Entscheidung des Deutschen Bundestages gegen die allgemeine Impfpflicht legte er eine interessante Interpretation unseres Verfassungstextes vor. Nach Brockers Einschätzung liege es nahe, dass sich Solidarität als Verfassungsprinzip unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Verfassungspflicht für den Gesetzgeber, in einem bestimmten Sinne tätig zu werden, verdichten kann. Mit anderen Worten: Der Präsident eines obersten Landesgerichts erklärte die Legislative nicht nur zur entscheidenden Instanz mehrheitlich über die Definition und Ausprägung gesellschaftlicher Solidarität zu richten, sondern sprach ihr auch zu, diese selbstdefinierte Solidarität von den Bürgerinnen und Bürgern erzwingen zu können. Dadurch kam Brocker zu folgendem Schluss: Wenn eine allgemeine Impfpflicht der entscheidende Pfeiler eines wirksamen und effektiven Gesamtschutzkonzeptes ist, dann ist sie auch im verfassungsrechtlichen Sinne unverzichtbar. Der Staat bliebe sonst erheblich hinter seinem Schutzziel zurück und nehme zugleich pflichtwidrig in Kauf, in der Zukunft erneut erhebliche Freiheitsbeschränkungen vornehmen zu müssen. Über die Rechtsinstitute der Schutzpflichten und der Intertemporalität von Freiheitseingriffen lassen sich im Falle der allgemeinen Impfpflicht unter den genannten tatsächlichen Prämissen auch einklagbare Handlungspflichten des Staates zur Herstellung von Solidarität ableiten. Nun muss man hinzufügen, dass es Mitte April 2022 schon kein Geheimnis mehr war, dass die Corona-Impfung keine sterile Immunität bot, beziehungsweise der Fremdschutz kein Argument mehr für die Impfung darstellte. Trotzdem gab Lars Brocker das Ziel der Bildung von Herdenimmunität an, mit der die Eingriffsbefugnis des solidarischen Staates gegeben sei. Schon diese erhebliche Wissenslücke hätte geboten, sich in so einer grundsätzlichen Frage eher nicht rechtstheoretisch auszulassen. Doch wenn man dem Gedankengang Brockers folgt, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass er sich hiermit offen gegen das berühmte Böckenförde-Diktum wendet. Das kann man natürlich machen. Man sollte sich dann aber gute Argumente zurechtgelegt haben. Der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht Ernst Wolfgang Böckenförde stellte einst grundlegend fest: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren versuchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Die Zeiten ändern sich. Wenn wir den Verfassungsrichter aus den 2020er Jahren neben den Verfassungsrichter aus den 1980ern und 1990er legen, müssen wir feststellen, dass in dem Diktum des ersten viel von dem staatlichen Totalitätsanspruch steckt, von dem der zweite gewarnt hat. Während Brocker meinte, Solidarität gesetzlich erzwingen zu können, erklärte Böckenförde, dass dies nur auf Kosten der Freiheitlichkeit des Staates möglich sei. Insofern war der Titel »Solidarität als Staatsaufgabe« von der FAZ nicht schlecht gewählt. Bei dem Versuch, Solidarität verpflichtend herzustellen, würde der freiheitliche Staat sich nämlich aufgeben. Hier geht es um eines der wichtigsten Elemente des freiheitlichen Rechtsstaats, um den Minderheitenschutz. In meiner Rede während der Orientierungsdebatte zur allgemeinen Impfpflicht sagte ich am 26. Januar 2022 im Deutschen Bundestag über die Instrumentalisierung des Solidaritätsbegriffs: Wir tun gut daran, die Impfung nicht durch eine moralische Aufladung zu einer Solidaritätspflicht zu machen. Denn damit würden wir sie zwangsläufig politisieren und Menschen, die persönliche Gründe gegen eine Impfung anführen können, stigmatisieren und zu Parias der Gesellschaft machen. Im Kern geht es heute deshalb auch um den Minderheitenschutz, der durch eine Impfpflicht berührt wird. Ich möchte jedenfalls nicht, dass die Mehrheit für die Minderheit festlegt, was man als vernünftig anzusehen hat und was man nach Mehrheitsmeinung tun muss, um solidarisch zu sein. Denn wenn die Minderheit von der Mehrheit in grundrechtssensiblen Fragen unter Rückgriff auf eine höhere Moral einfach überstimmt wird, dann können wir nur hoffen, dass wir nie in die Verlegenheit kommen werden, Teil einer Minderheit zu sein. Immer wenn politische Entscheidungsträger ihr eigenes Versagen kaschieren wollen, führen sie Gemeinwohlbegriffe an. Solidarität ist einer, Haltung ist ein anderer. Wer nicht mehr weiterkommt, versucht Folgebereitschaft durch moralische Appelle herzustellen. Hinter beiden Begriffen steckt daher oft der Wunsch nach Ab- oder Ausgrenzung derjenigen, die eine andere Meinung haben. Es tut schließlich weh, wenn einem selbst die Argumente ausgehen oder man von anderen vor Augen geführt bekommt, dass man politisch gescheitert ist. Das macht man heutzutage damit wieder wett, dass man das Gegenüber moralisierend in den Senkel stellt. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob das Problem gelöst wird. Schließlich geht es dann um Grundsätzliches. Bist du solidarisch oder etwa nicht? Stehst du auf der richtigen Seite? Oder etwa nicht. Was nach außen funktioniert, geht auch nach innen. So hat die SPD in den vergangenen Jahren immer wieder intern der Frage ausweichen können, warum die Wähler der Partei nicht mehr folgen und stattdessen bei der AfD ihr Kreuz machen. Die Genossen sind so sehr in ihrer mentalen Wagenburg eingepfercht, dass sie im Rahmen der Autosuggestion ständig auf ihre Anti-NS-Tradition und Otto Wels rekurrieren und dabei selbst vergewissernd feststellen, wenigstens in Sachen Haltung unschlagbar zu sein. Die Zustimmung zur Partei ist trotzdem immer weiter gesunken. Das macht aber nichts, man ist und bleibt schließlich auf der richtigen Seite. Mit dieser Methode kann man im Übrigen jede politische Frage zur demokratietheoretischen Existenzfrage hochstilisieren. Das Problem dabei ist aber nicht nur, dass wir uns in einen immer intensiveren Dauererregungszustand hineinmanövrieren, sondern auch, dass dies eine grundsätzliche Abkehr vom demokratischen Gedanken unserer Verfassung darstellt. Ich erinnere an die vorher bereits zitierte Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017, dass der Staatswillen infolge des Zusammenprallens der unterschiedlichen Interessen gebildet wird. Trifft sie zu, dann ist das bewusste Ausweichen vor diesem Prozess undemokratisch. Aber genau dies haben wir in den vergangenen Jahren zu häufig beobachten müssen. Die so betriebene moralische Aufladung ist für die Spaltung der Gesellschaft, die wir heute beobachten, erheblich mitverantwortlich. Deshalb halten wir fest, das bessere Argument darf in der demokratischen Auseinandersetzung niemals durch die angeblich bessere Moral ersetzt werden. Sonst geraten wir schnell in Teufelsküche. Ähnlich selbstzerstörerisch ist es, wenn im politischen Diskurs identitätspolitische Erwägungen ins Feld geführt werden. Identitätspolitik heißt im Grunde, dass man als alter weißer Mann keine Entscheidungen fällen dürfe, die die Lebenswelt von jungen POC-Frauen betreffen. Andersherum sei das weniger ein Problem, denn durch die jahrhundertelange Unterdrückung aller anderen habe der alte weiße Mann ohnehin schon sein demokratisch-moralisches Kapital verspielt. Nun kommen wir an einen Argumentationspunkt, der wirklich außerordentlich bemerkenswert ist. Denn der Sinn einer repräsentativen Demokratie besteht darin, dass Repräsentanten gewählt werden. Es werden keine Abgeordneten zugeteilt, die bestimmte tatsächliche oder zugeschriebene Eigenschaften von den Bürgern spiegeln. Von wem denn auch und wie sollte ein Abgeordneter für alle meine Identitätsmerkmale stehen können? Die Menschen im Land bestimmen immer noch selbst, wen sie als Vertreter ihrer Interessen haben wollen. Deshalb kommen Klagen über die angeblich fehlende Repräsentation bestimmter Gruppen im Parlament einer Respektlosigkeit gegenüber dem demokratischen Willensbildungsprozess gleich. Kurz nach der Bundestagswahl 2021 gab beispielsweise der Mediendienst Integration eine Aufstellung über alle Abgeordneten mit Migrationshintergrund heraus. Demnach hatten 11,3% der Parlamentarier in der 20. Wahlperiode einen Migrationshintergrund. Bei der FDP zählte man lediglich 5,4%, bei der Union mickrige 4,1%. Zunächst fand ich es interessant, dass nicht auch ich zu den FDP-Vertretern mit Migrationshintergrund gezählt wurde. Mein Name ist schließlich polnischen Ursprungs. Das liegt wohl an der statistischen Definition von Migrationshintergrund, die in den letzten Jahren immer wieder geändert wurde und derzeit auch in Deutschland als deutsche geborene Menschen umfasst, aber nur, wenn sie unmittelbare Nachkommen einer eingewanderten Person sind. Das ist schon reichlich willkürlich. Abgesehen davon stellt sich die Frage, inwieweit der Mediendienst Integration nicht selbst zur Desintegration beiträgt, wenn er Menschen in Kategorien einteilt. Um bei meinem Beispiel zu bleiben, ich hätte nach dieser Argumentation für die FDP mehr Wert, würde ich unter die Kategorie mit Migrationshintergrund fallen, nicht weil ich irgendetwas Produktives zum Fortkommen unserer demokratischen Gesellschaft beitrage, sondern weil ich von woanders herkomme. Dass dies intellektuell auf so vielen Ebenen erschütternd bescheiden ist, bedarf hoffentlich keiner weiteren Erläuterung. Trotzdem sprach Carsten Janke vom Mediendienst Integration von einem Demokratieproblem, wenn man bestimmte Gruppen der Gesellschaft so wenig im Parlament abbilde. Wer im 21. Jahrhundert immer noch darauf bedacht ist, Menschen aufgrund ihrer Herkunft einzuteilen, der hat ein erschreckend reaktionäres Weltbild und Demokratieverständnis. Wir tun gut daran, wenn diese Art der Argumentation, die den Intellekt, die Kreativität und die Leistung hinter die Identität stellt, in unserem Gemeinwesen nicht noch weiter Raum greift.